my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Alle play, Rata! Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 16. Juli. Dafür verantwortlich Fabian von Radio Dreieckland mit folgenden Themen. Endlich Gerichtstermin zum Heidelberger Spitzenskandal Simon Brommer. Gibt es verdeckte LKA-ErmittlerInnen auch in anderen baden-württembergischen Städten? Und Abschiebung als Kindeswohlgefährdung. Eine Debatte um Kinderrechte, auch bei Flüchtlingen. Zunächst aber die Fokus Südwest. Nachrichten vom Donnerstag, den 16. Juli. 77 Personen aus Baden-Württemberg und Hessen nach Serbien und Mazedonien abgeschoben. Am Montag, den 13. Juli, fand wieder eine Sammelabschiebung vom Baden-Airpark in Richtung Balkan statt. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe wurden insgesamt 77 Personen abgeschoben. Nach Serbien wurden 56 Menschen, darunter 20 aus Hessen und 36 aus dem grün-rot regierten Baden-Württemberg, abgeschoben. Die 21 Betroffenen, die nach Mazedonien abgeschoben wurden, stammten alle aus Baden-Württemberg. Sehr wahrscheinlich handelte es sich bei der Mehrzahl der Abgeschobenen, wie bei den Sammelabschiebungen nach Serbien und Mazedonien üblich, um Angehörige der diskriminierten europäischen Minderheit der Roma. 28 der Abgeschobenen waren Kinder bis 14 Jahre. Das war aber nicht die einzige grün-rote Sammelabschiebung in dieser Woche. Nur zwei Tage später wurde an diesem Mittwoch, den 15. Juli, 90 Personen über den Deportation Airpark in den Kosovo abgeschoben. Wie bei Sammelabschiebungen in den Kosovo in der letzten Zeit üblich, kamen die Betroffenen auch diesmal ausschließlich aus Baden-Württemberg. Darunter waren 24 Kinder bis 14 Jahre. Anders als die letzten Male wurden diesmal nur wenige Personen direkt aus der Landeserstaufnahmestelle gegen Flüchtlinge in Karlsruhe abgeschoben. In der Vergangenheit gab es in Karlsruhe immer wieder Versuche, die Abschiebung zu verhindern. Sie wurden aber durch die Polizei teilweise brutal durchgesetzt. Mit den Sammelabschiebungen bestätigt sich erneut die durch das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung angekündigte Abschiebewelle der grün-roten Landesregierung. Die nächsten Sammelabschiebungen finden demnach voraussichtlich bereits in der Nacht von kommenden Sonntag auf Montag, den 20. Juli, nach Serbien und Mazedonien und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 22. Juli, in den Kosovo statt. Korrektur: Goll, FDP, hielt keinen Vortrag bei rechtsradikaler Burschenschaft. Entgegen unserer Nachricht von letzter Woche mit dem Titel Ex-Justizminister und Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses Goll, FDP, zu Gast bei rechtsradikaler Burschenschaft, war Ulrich Goll nach Angaben der FDP doch nicht zu Gast bei der Burschenschaft Normania in Heidelberg. Goll sollte dort unter dem Motto Freiheit in Sicherheit sprechen. Die Normania hatte die Veranstaltung auf Facebook beworben. Da wir am 9. Juli keine offizielle Absage der Veranstaltung finden konnten, sind wir davon ausgegangen, dass die Veranstaltung stattgefunden hat. Diese Annahme war ganz offenbar falsch. Die Normania ist laut VVN BDA Heidelberg seit Jahrzehnten für ihre völkischen, rassistischen und antisemitischen Veranstaltungen und Skandale berüchtigt und pflegt Kontakte bis weit ins neonazistische Milieu. Die VVN BDA Heidelberg hatte den vormals geplanten Vortrag Golds wie folgt kritisiert. Es ist unerträglich, wenn ein Politiker, der jahrelang als Justizminister und stellvertretender Ministerpräsident mit Verantwortung für das angebliche Versagen der Justizbehörden im NSU-Komplex trägt, offen völkische Rechte hofiert und gleichzeitig das eigene Regierungshandeln im Umgang mit dem neonazistischen Terror aufklären soll. Was Goll dazu bewogen hat, den zugesagten Vortrag dann doch nicht zu halten, ist uns derzeit nicht näher bekannt. Politik verboten, Diskussion um Blockupy-Unterstützung der verfassten Studierendenschaft Heidelberg. In einem Antrag kritisierten mehrere CDU-Landtagsabgeordnete die Unterstützung der verfassten Studierendenschaft Heidelbergs bzw. des Referats für politische Bildung für die Organisation eines Busses zu den Blockupy-Demonstrationen anlässlich der Eröffnung des neuen Gebäudes der Europäischen Zentralbank EZB am 18. März in Frankfurt. Nach CDU-Ansicht verträgt sich die Unterstützung der Blockupy-Demonstration nicht mit dem Gebot, dass die verfassten Studierendenschaften als öffentlich-rechtliche Körperschaft zur weltanschaulichen, religiösen und parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Die Universität Heidelberg prüfte die Vorgänge und erklärte, eine Podiumsdiskussion zum Thema, die von der Gruppe Akut plus C mitorganisiert wurde, gehe konform mit den Aufgaben der verfassten Studierendenschaft. Allerdings erklärte die Universitätsleitung, dass die Mitfinanzierung der Busfahrt zur Eröffnung des EZB-Gebäudes am 18. März den der verfassten Studierendenschaft zugewiesenen Aufgabenrahmen überschreiten würde. Es seien keine Studierenden- oder hochschulspezifischen Belange betroffen. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von den Grünen erklärte auf den CDU-Antrag, die verfassten Studierendenschaften haben nach der Konstituierung und mit dem Einzug von Gebühren gerade erst ihre Arbeit aufgenommen. Sie befinden sich derzeit in einem Lernprozess, in dem es auch vorkommen kann, dass die Grenze des gerade noch Zulässigen erreicht werden. Das Wissenschaftsministerium sieht in dem Engagement der verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg und der Prüfung deren Beschlüsse durch die Universität einen Beleg dafür, dass die Studierenden und die Hochschulen ihre gesetzlichen Aufgaben annehmen und ernst nehmen. Im novellierten Landeshochschulgesetz heißt es zu den Aufgaben der verfassten Studierendenschaft unter anderem, Aufgabe sei die Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studierenden. In Baden-Württemberg hat es 35 Jahre lang keine verfasste Studierendenschaft gegeben, nachdem der CDU-Ministerpräsident und ehemalige NS-Marinerichter Filbinger sie 1977 als Sympathisantensumpf des Terrorismus bezeichnet hatte und abschaffte. Grün-Rot hat die verfasste Studierendenschaft wieder eingeführt, aber nicht den Mut oder nötigen politischen Willen gehabt, sie auch mit einem angemessenen allgemeinpolitischen Mandat auszustatten. Das verhindert, dass politische Aktivitäten immer wieder zur Disposition gestellt werden können.
Jamais su que faire de ses doigts, espérer un miracle. Un ange tombé du toit, mais bien entendu, il vit ce monde à l'évidence. Il était laid, petit, avait du miel dans les oreilles. Il avait ses terres qu'on les joue, quand il fait trop de sas, pareil, il tournait mal, sécher l'école. Écoutez même du rock and roll.
Im Dezember 2010 wurde in Heidelberg der verdeckte LKA-Ermittler Simon Brommer enttarnt. Er hatte 10 Monate lang das komplette linksalternative studentische Milieu Heidelbergs ausgeforscht. Anfänglicher Aufklärungswille, zum Beispiel von Uli Skerl, dem parlamentarischen Geschäftsführer, der Grün ist längst verflogen, alles Mögliche sei getan. Nun, 4,5 Jahre nach der Enttarnung von Simon Brommer, gibt es endlich einen Gerichtstermin. Ende August wird das Verwaltungsgericht Karlsruhe in der Hauptverhandlung nicht die Rechtmäßigkeit der Sperrerklärung des baden-württembergischen Innenministeriums bearbeiten, sondern diesmal wirklich die Rechtmäßigkeit des kompletten Einsatzes zu prüfen haben. Um über das Thema zu sprechen, sind wir mit Dandl vom AK Spitzelklage und selber Zielperson von Simon Brommer verbunden. Klägerin sind insgesamt 7 Ziel- und Kontaktpersonen. Was erhofft ihr euch vom Gerichtstermin?
Ja, zunächst mal freuen wir uns natürlich, dass es jetzt endlich zum Termin kommt am 26. August. Also etwa 4 Jahre nach Einreichung der Fortsetzungsfeststellungsklage am 5.8.2011. Also das ist schon der Hammer, dass es jetzt über 4 Jahre lang gedauert hat. Und wir erwarten vom Verwaltungsgericht Karlsruhe, von der dortigen Kammer natürlich, dass der komplette Spitzeleinsatz für unrechtmäßig erklärt wird.
Dann will dem Gericht liegen, wie euch, dann nur Teile der Einsatzanordnung und Teile der Korrespondenz zwischen LKA und Heidelberger Polizei nach der Enttarnung von Simon Brommer vor, nicht aber seine Einsatzberichte. Lässt sich so die Rechtmäßigkeit des Spitzeleinsatzes überhaupt klären?
Ja, das wird ja die Schwierigkeit des Verwaltungsgerichtes sein, also der dortigen Kammer. Wir haben jetzt nach 2 abgeschlossenen Kameraverfahren, die abseits der Öffentlichkeit stattgefunden haben, einmal in Mannheim und einmal in Leipzig, nochmal eine nachgebesserte Akte erhalten, die ein bisschen mehr freigegeben hat und wo etwas weniger Stellen geschwärzt waren. Aber trotzdem, ein Großteil der Akten wird auch dem Gericht immer noch nicht vorliegen. Und deshalb werden wir natürlich die Schwierigkeit haben, überhaupt auf der Basis einem zufriedenstellenden Ergebnis aus Ihrer Sicht zu kommen.
Was hat das dann für einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens?
Also man muss sich das an diesem Mittwoch sehr formalisiert und ritualisiert vorstellen. Wir wissen jetzt schon, dass das Gericht kein großes Interesse an den Klägerinnen oder an den Meinungen oder Aussagen der Klägerinnen haben wird. Das interessiert sie anscheinend alles gar nicht, was die 7 Klägerinnen vorzubringen haben. Unser Anwalt geht davon aus, dass es relativ schnell über die Bühne gehen wird. Er rechnet mit 2 bis 3 Stunden und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.
Daniel, was für ein öffentliches Interesse am Fall Simon Brommer und an der anstehenden Gerichtsverhandlung gibt es aktuell in Heidelberg und auch darüber hinaus? Vielleicht hat ja auch der Fall der verdeckten Ermittlerin Iris Plate in Hamburg nochmal einen Schub für euch gegeben?
Ja, der hat natürlich sehr hohe Wellen geschlagen. Vor allem, weil Iris Plate auch in Gebiete vorgedrungen ist, die eigentlich in der Einsatzanordnung gar nicht vorgesehen waren. Vor allem hat sie sich da beim Freien Senderkombinat Hamburg auch sehr weitreichend herumgetrieben und hat auch eigenständig Sendungen gemacht. Also das ging da schon sehr weit. Und der Fall Plate hat natürlich auch dazu geführt, dass das Interesse an unserem Fall in Heidelberg wieder größer geworden ist und wir rechnen jetzt auch damit, dass auch sehr viel Öffentlichkeit an diesem Prozesstermin anwesend sein wird und sich sehr dafür interessiert, wie das ausgehen wird.
Dann letztes Mal hast du erklärt, es gehe auch darum, die Praxis der Sperrerklärung auf den Prüfstand zu stellen, also bei juristischen Verfahren große Teile der Akten unter Verschluss zu halten, weil sonst die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder zumindest die Arbeit der Polizei gefährdet wäre. Gibt es Hoffnung, dass über euer Verfahren jetzt diese Praxis wirklich angegriffen werden kann?
Also da müssen wir jetzt natürlich warten, wie dieser erste Prozess in erster Instanz ausgehen wird. Wir werden da natürlich nachlegen, je nachdem, wie es ausgehen wird. Wenn das jetzt für uns schlecht ausgehen wird und die alles abschmettern, dann legen wir natürlich Revision ein und gehen in die nächste Instanz. Und dann haben wir ja immer noch das Problem, wie du es angesprochen hast, dass wir die Verfassungswidrigkeit auch noch erklären lassen wollen, eben solcher weitreichenden Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte von Menschen auf einer Basis, die wir schlichtweg für verfassungswidrig halten. Und da werden wir sehen, wie wir da dann vorgehen werden. Aber das ist durchaus möglich, dass wir da noch nachlegen.
Weiter bleiben ja die offenen Fragen, ob nicht auch in anderen baden-württembergischen Universitätsstädten verdeckte Ermittlerinnen eingesetzt waren oder sind. Und auch, welche Stellen zum Beispiel bei dem Auslandseinsatz von Simon Brommer beim No Border Camp in Brüssel beteiligt waren. Diese offenen Fragen spielen im Gerichtsverfahren in Karlsruhe ja sehr wahrscheinlich erstmal keine Rolle. Werden sie irgendwann beantwortet werden?
Also wir haben ja jetzt nochmal eine Stellungnahme erhalten von dem Polizeipräsidium Mannheim. Also nach der Polizeireform in Baden-Württemberg sind da jetzt die Kompetenzen ein bisschen verlagert worden. Und unsere Beklagtenseite, die läuft mittlerweile über die Rechtsabteilung in Mannheim. Das heißt also, das Polizeipräsidium in Mannheim hat eine Stellungnahme zu der letztendlich nachgebesserten Sperrerklärung nochmal abgeliefert. Und da stehen sehr interessante Sachen drin. Da steht zum einen drin, dass mit einer Zunahme linker Gewalt zu rechnen war 2009, unter anderem deshalb, und das deutet darauf hin, dass tatsächlich Heidelberg nicht der einzige Ort war, wo solche Spitzeinsätze durchgeführt wurden. Da wurden zwei Sachen angeführt. Zum einen der 1. Mai in Ulm, wo es zu Auseinandersetzungen gekommen war bei einem NPD-Aufmarsch und wo es sogenannte Gewalt von links gab. Und zum anderen wurden Brandanschläge in Freiburg angeführt auf irgendwelche Polizeiwegen oder was weiß ich. Und das wurde als Indiz dafür genommen, dass es zu einer Zunahme linke Gewalt gekommen sei. Und deshalb musste man in Heidelberg, wo keine Daten angegeben wurden, einen Spitzel einsetzen. Aber das heißt ja, dass in Freiburg und in Ulm es bestimmt auch solche Bemühungen gegeben hat, zum Beispiel.
Soweit Dandl vom AK Spitzelklage und Zielperson von LKA Spitzel Simon Brommer, der 2010 enttarnt wurde und dessen Einsatz jetzt am 26. August das Verwaltungsgericht Karlsruhe zu prüfen.
Avec une lente douceur, je te perds encore une fois, et je sais la chaleur qui envahit tes doigts. À cet instant, je pleure, et je ne sais pas pourquoi, je continue d'avoir peur de m'en aller loin de toi.
Abschiebung als Kindeswohlgefährdung? Eine Debatte um Kinderrechte auch bei Flüchtlingen. So der Titel einer Veranstaltung, die in dieser Woche an der Katholischen Hochschule Freiburg stattgefunden hat. Wie aktuell sie ist, zeigt nicht nur die aktuelle Abschiebewelle aus Baden-Württemberg mit zahlreichen betroffenen Kindern, sondern auch ein an diesem Donnerstag aufgetauchtes Video, in dem ein palästinensisches Kind Bundeskanzlerin Angela Merkel rührend auf ihre Situation und die drohende Abschiebung der Familie aufmerksam macht. Merkels Reaktion übersetzt: Das Boot ist voll, wir schieben dich ab. Das palästinensische Mädchen muss heulen und Merkel erdreistet sich auch noch, sie zum Trost zu streicheln. Die Freiburger Veranstaltung Abschiebung als Kindeswohlgefährdung wurde organisiert vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit. Wir fragten Professorin Nausika Schirilla von der Katholischen Hochschule Freiburg und Mitglied des Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit nach der Motivation für die Veranstaltung.
Ja, also die Motivation war, diesen Begriff des Kindeswohls mit seinen beiden Quellen, sowohl die UN-Kinderrechtekonvention als auch SGB VIII, also diesen Begriff des Kindeswohls anzuwenden auf Situationen, wie sie normalerweise nicht benutzt werden, nämlich auf Situationen, wo Kinder aus Flüchtlingsfamilien von Abschiebung bedroht sind. Einfach zu gucken, was das für Auswirkungen haben kann auf Kinder und Jugendliche und welche Möglichkeiten aus der Perspektive der Jugendhilfe bestehen, da entsprechend einzugreifen oder die zu schützen.
Gefährdet eine Abschiebung des Kindeswohls?
Sicherlich muss man da noch mehr Studien betreiben, aber es gibt sicherlich Fälle, in denen eine Abschiebung das Kindeswohl gefährdet. Und das ist eindeutig so, das wissen wir eben auch über Studien eben von Kindern, die abgeschoben worden sind in Kosovo. Vor allem, wenn die Kinder länger hier gelebt haben, wenn sie hier mehr oder weniger aufgewachsen sind, wenn sie dann als Jugendliche abgeschoben werden, dann kann das wirklich traumatisierende Auswirkungen haben und gefährdet durchaus das Kindeswohl. Und man müsste eben gucken in verschiedenen anderen Fällen, also da, wo sie in ihren Herkunftsländern wenig Möglichkeiten haben, wo die Situation insgesamt auch mangelhaft ist und es wenig Möglichkeiten gibt, Schwierigkeiten, die sie haben, zu verändern, da ist es auch eine Gefährdung des Kindeswohls. Und ich denke auf jeden Fall da, wo Kinder oder auch Jugendliche länger hier gelebt haben, hier beheimatet sind und so weiter, da ist das immer eine traumatische Erfahrung, eine Abschiebung.
Warum wird das Kindeswohl durch diese Abschiebung von Seiten der Politik so ignoriert, wie es derzeit gemacht wird?
Da haben wir eben diesen Gegensatz zwischen dem Ausländerrecht und dem Jugendhilferecht oder der Kinderrechtskonvention. Und in der Regel noch, die Prozeduren sind so, dass das Ausländerrecht da den Vorrang hat Und wir müssen einfach umdenken und nach anderen Prozeduren fragen, dass eben auch in diesen ausländerrechtlich relevanten Entscheidungsprozesse auch andere Faktoren gesehen werden als nur die ausländerrechtliche Fragestellung.
Sie sind hier an der Katholischen Hochschule. Welche Relevanz hat das Thema für die soziale Arbeit?
Sie hat sehr viel Relevanz, weil natürlich Sozialarbeiter oft in den Familien präsent sind, mit denen zu tun haben. Es arbeiten sehr viele Sozialarbeiter im pädagogischen Bereich, haben mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und für mich ist es auch ganz wichtig, dass die auch, sagen wir mal, auch also angehende Sozialarbeiter, also Studierende, dass die einfach mal eine andere Denkperspektive kennenlernen und mal auch mal jenseits von ausländerrechtlichen Vorgaben sich fragen, ob das gut und richtig ist und ob das den Kindern so förderlich ist, was mit denen passiert. Und was dann auch der Auftrag, daraus ergibt sich auch ein anderer Auftrag, mit den Kindern zu arbeiten. Es gibt sich auch ein anderer Auftrag für den gesamten pädagogischen Bereich. Es müssten sich eigentlich Fachkräfte viel mehr auseinandersetzen mit negativen Auswirkungen von Abschiebungen. Und also mein Interesse ist, einfach dafür ein Bewusstsein zu wecken und dafür zu sensibilisieren, dass dann vielleicht in dem einen oder anderen Zusammenhang entsprechend das weiter diskutiert werden kann und dann vielleicht auch mal Handlungsspielräume gefunden und erweitert werden.
Das hofft Nausika Schirilla, Professorin von der Katholischen Hochschule Freiburg.
Mon âme douce, mon âme sœur, tu m'éloignes encore de toi. Et tu sais la froideur qui envahit mes doigts. Tu te fous que je pleure, tu as quelqu'un près de toi. Tu te fous que je me meurs quand tu glisses sous ses doigts. Tu vois, tu me désespères. Tu vois, je ne peux pas.
Teilgenommen an der Veranstaltung hat auch Carlos Mari, Geschäftsführer des Freiburger Jugendhilfswerk. Das Freiburger Jugendhilfswerk hat die Familie Amitovic lange Zeit betreut, die Familie, deren Abschiebung für einiges Aufsehen gesorgt hatte. Eine Mutter mit 6 hilfsbedürftigen Kindern wurde in die Ungewissheit ins serbische Nis geschickt. Auch heute ist das Jugendhilfswerk noch in Kontakt mit der Familie. Wir fragten Carlos Mari zunächst, wie es ihr aktuell geht.
Also unverändert schlecht. Die Situation hat sich sogar eher noch verschärft, weil sie zwar von uns Lebensmittel bekommen, also Zuweisungen über eine NGO. Also das heißt, das haben wir schon organisiert. Insofern geht es ihnen, was den Punkt betrifft, besser. Aber die Behausung ist teilweise, das Dach zusammengestürzt, die Wasserversorgung ist nicht richtig geregelt, die Toilettenanlagen existieren nach wie vor als ein großes schwarzes Loch sozusagen. Also das heißt, die Situation ist unverändert dramatisch.
Retenir ma colère, il voit ce que je ne vois pas.
Insofern versuchen wir jetzt eine Lösung zu finden, mit den Spendengeldern eventuell eine Behausung auf den Namen der Frau zu kaufen oder andere Lösungen zu finden. Es ist nicht ganz einfach, weil auch die Situation der Familie insgesamt nicht so einfach ist und sie bis heute keine Sozialhilfe bekommen hat, obwohl das Innenministerium versprochen hat, uns hier zu unterstützen, hat sie bis heute nach 3 Monaten keine Sozialhilfe bekommen.
Von deutscher Seite gab es dann auch keine Bemühungen, da auf die serbischen Behörden einzuwirken?
Es gab ja die Zusicherung, dass sie sich einsetzen werden über die deutsche Botschaft, aber davon, meine Mitarbeiterinnen telefonieren ja relativ oft mit der Familie, also bisher ist kein Geld geflossen und das scheint irgendwie auch noch zu dauern, was die Sozialhilfe betrifft. Ohne unsere Unterstützung wären sie völlig mittellos.
Der Fall ist jetzt vor dem Bundespetitionsausschuss.
Ich glaube nicht, dass das Verfahren dazu führen wird, dass die Familie wieder hier einreisen darf. Trotzdem unterstütze ich natürlich diese Petitionsantrag beim Bundestag und vielleicht, es gibt ja auch immer wieder Wunder und Grüne und SPD eventuell auch mit einigen CDU-Abgeordneten reisen sich zusammen und lassen die Familie wieder einreisen über die Bundespetition. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Ich will jetzt nicht defätistisch sein, aber die Hoffnung ist doch sehr, sehr gering, dass es hier bezogen auf den Balkan, diese Exempel, der ja im Moment statuiert wird, im Moment werden, haben wir ja vorhin gehört, 15 Abschiebungen in den nächsten Monaten, allein in den Balkan vom Baden Airport, kann man sich ja vorstellen, dass auf die Familie Amitovic wenig Rücksicht genommen wird, mit Sicherheit.
Darunter werden auch wieder sehr viele Familien mit Kindern sein, die dort abgeschoben werden. Abschiebung als Kindeswohlgefährdung, warum wird das Kindeswohl so ignoriert?
Naja, das Problem ist, hier wird ein Begriff aus dem Paragraph 8 SGB 8 genommen, der doch sehr eingeschränkt nicht darstellt, dass es ja zwei verschiedene, wie soll ich sagen, zwei verschiedene Menschengruppen gibt. Die einen, die Menschenrechte haben, das sind die Kinder, die hier wohnen und einen sicheren Status haben. Hierauf gilt das Kindeswohl, also Paragraph 8a, aber offensichtlich eben nicht bei Flüchtlingen und bei vor allem von der Abschiebung bedrohten Kindern. Da wird anders, so zumindest solange sie hier sind, wird versucht, das Kindeswohl eben im Auge zu behalten. Das kann man ganz klar sagen. Aber wenn es um die Abschiebung geht, wird die Frage Traumatisierung, was passiert mit den Kindern, wenn sie abgeschoben werden? Sind sie gesund? Was war bisher in keinerlei Weise Rücksicht genommen? Also da ist das Bundesamt für Migration zuständig und die interessiert das, glaube ich, überhaupt nicht.
Un matin gris comme tous les autres. Sur le quai désert, j'attends le métro.
Was kann Mensch machen, wenn Politik und Bürokratie sich so wenig für das Wohl der Kinder interessieren? Dazu war eingeladen, um das zu erläutern, Georg Horcher, ehemaliger Jugendamtsleiter des Kreises Offenbach, der sich dafür stark macht, dass es sehr wohl Spielräume gibt. Welche zum Beispiel Jugendamtsleiter, LeiterInnen haben, das fragten wir ihn.
Also es gibt einen Handlungsspielraum für die Jugendämter. Auftrag der Jugendämter ist unter anderem auch, das Kindeswohl zu schützen. Und das Kindeswohl zu schützen der Kinder, die in Deutschland geboren sind und hier leben, sondern aller Kinder, die in Deutschland ihren tatsächlichen Aufhalt haben. Das Jugendamt ist die für den Kinderschutz zuständige Behörde. Und diese zuständige Behörde muss sich dann auch mit den zuständigen Behörden, die für die Abschiebung zuständig sind, entsprechend auseinandersetzen, wenn es darum geht, dass im Rahmen von Rückführungen oder Abschiebung, ja, es deutlich wird, dass das ein Verstoß gegen die Rechte der Kinder ist und dem Schutz der Kinder widerspricht. Das Elend ist, ja, dass sich viele Jugendämter wegducken, weil das natürlich ein höchst kompliziertes Verfahren ist, weil sie im Grunde genommen als Teil einer Gebietskörperschaft sich auseinandersetzen müssen mit einem Amt, das genauso Teil einer Gebietskörperschaft ist. Ja. Und deswegen ducken sich nach meiner Erfahrung und nach meinem Kenntnisstand viel zu viele Jugendämter weg und nach dem Motto, das muss die Politik regeln. Ja. Aber wir können als Jugendamt eben nicht warten, ja, wenn wir unseren gesetzlichen Auftrag erfüllen wollen, bis die Politik alles geregelt hat.
Jetzt wird hier diskutiert darüber, ob das Mittel der Inobhutnahmen ein mögliches Mittel ist, um Abschiebungen zu verhindern. Ist es ein adäquates Mittel?
Ich halte es nach einer fachlichen und sachgerechten Prüfung für ein geeignetes Mittel. Wenn die jugendhilferechtliche Prüfung, ja, zu dem Ergebnis kommt, dass das Wohl des Kindes, das leibliche und seelische Wohl des Kindes bei einer Rückführung gefährdet ist, dann steht dem Jugendamt das Mittel der Inobhutnahme zur Verfügung.
Wie viele Abschiebungen haben Sie praktisch als Jugendamtsleiter in Offenbach verhindert, dadurch, dass Sie die Kindeswohlgefährdung stark gemacht haben?
Ich habe nicht viele verhindert, weil in der Regel die Jugendämter ja nichts davon erfahren, sondern erst erfahren, wenn die Abschiebung vollzogen ist. Ich habe es konkret in zwei Fällen nur verhindern können.
Jetzt hat Ihr Freiburger Kollege auch gesagt praktisch, wir können uns da gar nicht einmischen, das ist Sache der Politik. Haben Sie ihm eine Botschaft?
Meine Botschaft ist, dass das für ein Jugendamt zu wenig ist. Ja? Wenn ein Jugendamt seine ihm gesetzlich übertragene und aufgetragene Aufgabe wahrnehmen will, dann muss es sich auch aktiv für den Schutz und für das Wohl aller Kinder, die im Zuständigkeitsbereich ihre tatsächliche Aufenthalt haben, einsetzen und kann sich nicht verstecken hinter fehlender politischer Entscheidungen.
Meint Georg Horcher, ehemaliger Leiter des Jugendamtes im Kreis Offenbach. Und diese Aussage war auch das Schlussstatement von Fokus Südwest. Ihr hörtet die Ausgabe vom Donnerstag, den 16. Juli. Dafür verantwortlich war Fabian von Radio Dreieckland. Die Beiträge der Sendung sind nachzuhören auf www.rdl.de und die GEMA-freie Musik kam von Whisky Barber. Tschüss und auf Wiederhören.